Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Russland geht bei der nuklearen Rüstungskontrolle auf die US-Regierung zu. Wir fragen gleich zu Beginn der Sendung, wie es um den New START-Abrüstungsvertrag steht. Wir berichten in eine Welt von militärischen Provokationen durch die chinesische Luftwaffe in der Meerenge zu Taiwan. Wir schildern das Schicksal von inhaftierten Kanadiern in China und berichten vom Traditionsbruch durch Corona-Regeln. Es geht um die Bestattungskultur in Südafrika. Der New START-Vertrag ist das letzte verbliebene Abrüstungsabkommen zwischen den USA und Russland, das den Bestand der strategischen Atomwaffen begrenzt. Ohne Verlängerung läuft der Vertrag im Februar des nächsten Jahres aus. Und eine Verhandlungsrunde im Juni war ergebnislos geblieben. Doch Anfang dieser Woche hat die russische Regierung einen neuen Vorschlag für die Fortsetzung des Abrüstungsabkommens vorgelegt. Russland wolle die Zahl der Atomsprengköpfe begrenzen, wenn die USA genauso verfahren. Von Moritz Kütt vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik wollte ich wissen, wie es um die Fortsetzung des Vertrages und die Abrüstung insgesamt steht.
Also im Rahmen des New START-Vertrags hat es in den letzten Wochen ja wirklich erstaunliche Entwicklungen gegeben. Hier geht es um die Verlängerung dieses Vertrages, der im Februar 2021 ausläuft. Und bisher haben die USA an Russland Bedingungen gestellt für eine mögliche Verlängerung um 5 Jahre. Russland hat jetzt angeboten, den Vertrag um 1 Jahr zu verlängern und ein politisches Statement abzugeben, das Kernwaffenarsenal einzufrieren, das die Russen und die Amerikaner haben.
Um welche Atomwaffen geht es eigentlich genau in New START? Weil der Vertrag ja nur die strategischen Atomwaffen erfasst. Welche Atomwaffen bleiben da noch übrig?
Genau, wie Sie sagen, es geht um die strategischen Atomwaffen im Vertrag. Es bleiben übrig die sogenannten taktischen oder nicht strategischen Waffen. Das sind zum Beispiel die amerikanischen Waffen, die auch unter anderem in Deutschland, in Büchel, in Rheinland-Pfalz stationiert sind und der NATO unterstehen. Und auch Russland hat das deutlich größere Arsenal dieser nicht strategischen Waffen, eben Waffen, die sozusagen im Kriegsfall dann eingesetzt werden könnten. Auch nicht im Vertrag enthalten sind Waffen, die geplant abgerüstet werden sollen und Waffen, die aktuell nicht im operationellen Einsatz sind. Also es geht wirklich nur um die Waffen, die auf Interkontinentalraketen und U-Booten verladen sind.
Ist dann die Forderung der USA, diesen Vertrag weiterzuentwickeln, berechtigt?
Die Forderung ist völlig berechtigt. Wenn man sich die Geschichte anguckt, der Vorgängerverträge, also START und SWORD, war es immer so, dass die neueren Verträge ein größeres Maß oder eine größere Ambition an Abrüstung beinhaltet haben. Die Zahlen der Kernwaffen in diesen Verträgen wurden immer kleiner. Es ging immer um die strategischen Waffen und es wäre natürlich jetzt der richtige Schritt, auch andere Waffentypen mit einzubeziehen. Ob man daran jetzt die Verlängerung von New START koppeln sollte, ist aber fraglich, meiner Meinung nach.
New START gilt ja als letztes großes Rüstungsabkommen, das zwischen Moskau und Washington noch besteht. Welche Verträge gelten nicht mehr, beziehungsweise welche wurden nicht verlängert?
Jetzt zuletzt der Open Skies-Vertrag, ein Vertrag, der Staaten Überflugsrechte über das jeweilige andere Land zulässt. Hier sind die USA ausgetreten. Das ist nicht, dass er nicht verlängert wurde, sondern die USA haben einfach gesagt, wir treten aus. Im letzten Jahr der INF-Vertrag, der Mittelstrecken verbietet für die USA und Russland. Hier sind sowohl die USA als auch Russland ausgetreten. Und vielleicht ein Vertrag, der nicht direkt Rüstungskontrolle betrifft, aber verhindert, dass Staaten Kernwaffen bekommen, das Abkommen mit dem Iran. Der gilt weiterhin, aber auch dort sind die USA ausgetreten.
Was glauben Sie, wie stehen die Chancen für eine Verlängerung von New START auch über den Termin im Februar hinaus?
Sehr schwierige Frage. Also die Trump-Administration hat in den letzten Jahren immer gesagt, es ist noch sehr viel Zeit, über die Verlängerung dieses Vertrages zu reden. Jetzt, wenige Wochen vor der Wahl, macht sie plötzlich Druck und sagt, wir müssen unbedingt vor der Wahl zu einer Verlängerung kommen. Russland hat jetzt Zugeständnis gemacht, aber auch die USA haben Zugeständnis gemacht. So zum Beispiel die Forderung, dass China beteiligt ist, gibt es jetzt nicht mehr. Es könnte also sein, dass es vor der Wahl noch klappt, eben eine limitierte Einigung zu bekommen. Nach der Wahl hängt davon ab, wer gewählt wird, aber Joe Biden hat versprochen, dass er als eine seiner ersten Amtshandlungen eben in den 2 Wochen, die ihm nach Amtsübernahme bleiben, mit Russland diese 5-jährige Verlängerung, die möglich ist, ohne Bedingungen durchführen würde. Also wenn er gewählt wird, würde ich sagen, sind die Chancen hoch. In der Trump-Administration müssen wir eben in den nächsten Wochen sehen.
International gibt es ja ein ganzes Netz von Vertragsbestimmungen, die die atomare Rüstung und die Zahl der Atommächte begrenzen soll. Ein neuer Ansatz ist der 2017 ausgehandelte Atomwaffenverbotsvertrag, hinter dem mehr als 120 Länder stehen, darunter keine Atommächte, aber zum Beispiel die Schweiz oder auch Österreich. Nun könnte dieser Vertrag bald in Kraft treten. Welche Bedeutung hätte der?
Der Vertrag besitzt im Moment 47 Staaten, die den Vertrag ratifiziert haben. Sobald der 50. Staat den Vertrag ratifiziert, tritt er dann 90 Tage später in Kraft. Also es ist wahrscheinlich, dass das jetzt wirklich in den nächsten Tagen bis Wochen passieren wird. Dieser Vertrag verbietet für alle Mitgliedstaaten den Besitz von Atomwaffen und die Entwicklung von Atomwaffen, auch die Stationierung von Atomwaffen auf dem Gebiet der Mitgliedsländer. Es ist richtig, dass bisher noch keiner der großen Atommächte dabei ist. Es ist auch sozusagen noch nicht ganz klar, ob sie dann am Ende in diesem Vertrag auch beitreten könnten. Aber was der Vertrag macht, ist, er setzt nun eine neue internationale Norm, dass eben Kernwaffen verboten werden. Und diese Staaten haben sich eben alle dazu entschlossen. Und es macht zumindest im Umfeld dieser Staaten die Welt sicherer. Und die Kernwaffenstaaten müssen nun auch darauf reagieren und sich eben zu diesem Vertrag positionieren und erklären, warum sie nun da nicht beitreten können. Und das ist eine große Veränderung und letztendlich auch eine große Hoffnung, dass wir zu einer nuklearen Abrüstung in Zukunft kommen werden.
Diese Hoffnung hat Barack Obama 2009 in Prag formuliert. Er sprach von der Vision einer atomwaffenfreien Welt. Jetzt im Sommer hat das Friedensforschungsinstitut SIPRI in Stockholm noch einmal erläutert, dass auch wenn die USA und Russland formal Atomsprengköpfe reduzieren, sie aber Milliardenbeträge in moderne Waffen stecken. Also es klingt so, als wenn auf der einen Seite ein bisschen eingespart wird, aber auf der anderen Seite wieder hochgerüstet wird. Wie schätzen Sie das ein? Also besteht die Hoffnung, dass die Zahl der atomaren Waffen auf Dauer reduziert wird?
Es besteht ganz sicherlich die Hoffnung. Es ist auch absolut notwendig. Gleichzeitig haben Sie recht, die Staaten Russland, USA, aber auch die anderen Kernwaffenstaaten investieren aktuell in Aufrüstung, das heißt nicht notwendigerweise mehr Kernwaffen, aber bessere Kernwaffen. Das ist eine Entwicklung, die sehe ich mit großer Sorge. Insbesondere auch, wenn der New START-Vertrag wegfällt, dann gibt es da gar keine Grenzen mehr für solche weitere Aufrüstung. Aber der einzige Weg, das am Ende zu verhindern, ist natürlich zusammenzukommen und sich auf Verträge zu einigen, die solche Waffen begrenzen. Und das haben jetzt die Nicht-Kernwaffenstaaten vorgelegt mit diesem Kernwaffenverbotsvertrag. Und ich habe die Hoffnung, dass auch in den nächsten Jahren die Kernwaffenstaaten in irgendeiner Form nachziehen. Sie haben sich auch schon vor vielen Jahren darauf verpflichtet. Im Kernwaffen-Nichtverbreitungsvertrag gab es einen Verhandlungsdeal sozusagen, dass die Staaten, die bisher keine Kernwaffen haben, in Zukunft darauf verzichten und die anderen dafür abrüsten. Bisher aber eben jetzt noch nicht, sag ich mal, so viele Handlungen in diese Richtung erlebt.
Kurz vor der Sendung sprach ich mit Moritz Kütt vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg und wollte von ihm wissen, wie es um die Fortsetzung des New START-Vertrags steht. Die Taiwanstraße ist eine 180 Kilometer breite Meerenge, die das chinesische Festland von der Insel Taiwan trennt. China hat in den letzten 5 Jahren seine Militärpräsenz dort schrittweise erhöht. Doch nun haben die Spannungen in der Taiwanstraße einen neuen Höhepunkt erreicht. Denn nahezu täglich schickt Chinas Volksbefreiungsarmee Kampfjets in die Luftraumüberwachungszone Taiwans. Und so verschiebt die chinesische Regierung ihren Handlungsspielraum immer weiter Richtung Taiwan. Es sind Drohgebärden gegen die demokratisch regierte Insel, die China als eigenes Territorium betrachtet. Und Staatschef Xi Jinping hat deutlich formuliert, dass der langfristige Anschluss Taiwans auch mit militärischen Mitteln durchgesetzt werden könnte. Angesichts dieser Bedrohung rüstet Taiwan nun auf. Aus Taipeh berichtet für uns Carina Rother.
Soldaten stürmen einen Strand, feuern scharfe Munition, Panzer rollen über den Sand. Diese Bilder einer viertägigen Militärübung verbreitete das chinesische Staatsfernsehen CCTV Mitte Oktober. Der Schauplatz? Die Gulei-Halbinsel in der Provinz Fujian, direkt gegenüber von Taiwan. Für die Taiwaner inzwischen ein gewohntes Bild.
Dieses Jahr ist es besonders ernst. Bis Mai sind chinesische Kampfjets um Taiwan herumgeflogen. Seither kam es zu Überquerungen der Mittellinien der Taiwanstraße und zu Flügen im Südwesten von Taiwans Luftraumüberwachungszone.
Oh Shifu leitet in der Denkfabrik des taiwanischen Verteidigungsministeriums die Abteilung für chinesische Politik und Militärangelegenheiten.
Es handelt sich um Propaganda und militärische Abschreckung als Mittel der psychologischen Kriegsführung. Bisher haben wir keine Anzeichen für einen tatsächlichen Angriff.
Eine langfristige Garantie dafür gibt es aber nicht. Für China ist die demokratisch regierte Insel enteignetes chinesisches Staatsgebiet, das es zurückzuholen gilt. Staatschef Xi Jinping hat den Anschluss Taiwans zu einem zentralen Bestandteil des sogenannten chinesischen Traums gemacht, als er 2019 erklärte:
Auf dem Weg zum Wiedererstarken des chinesischen Volkes dürfen unsere taiwanischen Landsleute auf keinen Fall fehlen.
Das wird in Taiwan mehrheitlich abgelehnt. Laut einer Regierungsumfrage sprachen sich im August 89% der Taiwaner gegen eine Vereinigung mit China nach dem Hongkonger Vorbild aus. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen machte in einer Ansprache im Oktober klar, dass das Land im Ernstfall bereit sei, den Willen seiner Bürger zu verteidigen. Schwäche zeigen und Zugeständnisse machen wird keinen Frieden bringen. Taiwans Sicherheit und der Frieden in der Region werden nur gewahrt werden, wenn wir uns auf unsere Verteidigungskapazitäten verlassen können. Ihre Regierung setzt auf eine Modernisierung der Streitkräfte. Neben Waffenkäufen aus den USA investiert sie in die heimische Entwicklung von U-Booten und Flugzeugen. 23 Millionen Menschen leben in Taiwan. 1,6 Millionen davon sind Reservisten. Die Regierung überlegt, sie künftig noch besser auf den Ernstfall vorzubereiten. Der Verteidigungsetat steigt ohnehin seit Jahren auf zuletzt 17% des Gesamthaushalts. All das ist notwendig, sagt der kanadische Taiwan-Straßenexperte J. Michael Coe.
Taiwan kann es sich nicht leisten, genügend Rüstungskapazitäten einzukaufen, um einen Krieg mit der Volksbefreiungsarmee zu gewinnen. Aber Taiwan gewinnt dann, wenn es sicherstellt, dass Peking einen Angriff auf Taiwan weiterhin für zu teuer hält.
Doch selbst dafür reichten Taiwans Verteidigungsausgaben langfristig nicht aus, kritisierte jüngst David Halvey vom US-Verteidigungsministerium. Die USA haben sich unter Trump gesetzlich verpflichtet, die Sicherheitszusammenarbeit mit Taiwan 2021 weiter auszubauen. Denn sie brauchen Taiwan, schon wegen seiner geostrategischen Lage, um den wachsenden chinesischen Einfluss im indopazifischen Raum einzudämmen, so Oh Shifu.
Es ist inzwischen parteiübergreifender Konsens in den USA, dass die Politik der Zusammenarbeit mit China gescheitert ist. China hat die neue Seidenstraße und den chinesischen Traum auf den Weg gebracht. Es will bis 2035 eine globale Großmacht werden und bis 2049 eine Armee von Weltrang aufbauen. Damit will China die amerikanische Vorherrschaft über den Asien-Pazifik-Raum hinaus ablösen. Daher wird der Konkurrenzkampf zwischen China und den USA anhalten, egal wer die Wahl gewinnt.
Für Taiwan bedeutet das, auch nach der US-Wahl dürfte sich die Lage in der Taiwanstraße nicht entspannen. Sollte der autoritäre Nachbar tatsächlich angreifen, könnte sich die Insel nicht auf geschlossene internationale Unterstützung verlassen. Denn das 23 Millionen Einwohnerland ist von den Vereinten Nationen ausgeschlossen, kaum ein Land der Welt erkennt Taiwan offiziell an. Dabei sollten die westlichen Demokratien Wirtschaftssanktionen in Aussicht stellen, um chinesischer Aggression gegen Taiwan vorzubeugen, sagt der kanadische Experte J. Michael Coe.
Die Taiwanstraße liegt im Krieg der Ideologien an vorderster Front. Mehr Länder sollten sich klar darüber werden, dass ihre eigenen Interessen, ihre Lebensweise und ihre nationale Sicherheit vom Ergebnis der Taiwan-Straßenkrise beeinflusst werden.
Von den Spannungen zwischen Taiwan und China berichtete Carina Rother aus Taipeh. China übt zunehmend Druck auf die Länder aus, die Schutzsuchenden bzw. politisch Verfolgten aus Hongkong Asyl gewähren. Unter anderem reagierte Peking mit der Inhaftierung von kanadischen Staatsbürgern in China. Erstmals seit vielen Monaten erlaubten die chinesischen Behörden aber nun den Kontakt von kanadischen Diplomaten zu zwei Staatsangehörigen, die seit fast 2 Jahren in China aus fadenscheinigen Gründen inhaftiert sind. Und diese Begegnung offenbarte das ganze Ausmaß ihrer Isolationshaft. Astrid Freieisen berichtet.
Als Michael Kovrig kürzlich zum ersten Mal seit Jahresbeginn mit einem Diplomaten seines Heimatlandes sprechen durfte, erstaunte ihn eins besonders: die Corona-Pandemie. Klingt wie ein Zombie-Weltuntergangsfilm, soll der in China inhaftierte Kanadier gesagt haben. Das offensichtliche Ausmaß der Isolationshaft schlug Wellen daheim. Premier Justin Trudeau sagte in einem Fernsehinterview:
"And we will continue to highlight."
Wir setzen uns weiter für die festgehaltenen Kanadier ein und für die Einhaltung der Menschenrechte in Hongkong. Wir arbeiten weiter mit gleichgesinnten Nationen auf der Welt zusammen, um China zu verstehen zu geben, dass sein Umgang mit inneren und äußeren Angelegenheiten nicht produktiv ist, weder für China selbst noch für uns alle.
Es war abzusehen, dass China auf Trudeaus Statement reagieren würde. Trotzdem überraschten die Drohungen des Botschafters der Volksrepublik in Kanada, Tsung Pei-Wu.
Wenn sich die kanadische Seite wirklich für Stabilität und Wohlstand in Hongkong interessiert, für die Sicherheit ihrer 300.000 Staatsbürger in Hongkong und für ihre Firmen dort, dann sollte sich Kanada nicht in Chinas innere Angelegenheiten einmischen.
Im Klartext: Kanada solle keinesfalls Geflüchteten der Protestbewegung gegen das neue Hongkonger Sicherheitsgesetz Asyl gewähren. Politologe Christian Leuprecht vom Royal Military College im kanadischen Kingston sieht aber noch eine andere Zielgruppe.
Die kanadischen Staatsbürger mit chinesischer Abstimmung aus Taiwan, aus Hongkong und aus China in dem Sinn. Unter diesen drei Gruppen ist es natürlich klar, dass also Eingebürgerte, die in Taiwan und Hongkong geboren sind, die einen großen Anteil der chinesischen Bevölkerung in Kanada sind, da natürlich stark Stellung beziehen, schon seit langem gegenüber China und seit langem warnen vor der Art, wie China mit anderen Ländern umgeht.
Christian Leuprecht stammt aus München, lebt aber seit Jahrzehnten in Kanada. Er sagt, Premier Trudeau habe lange gezögert, so klar Position zu beziehen. Mit der Haltung ist er nicht allein. Vorsicht mit Kritik an der chinesischen Regierung ist weit verbreitet unter Politikern.
Ich glaube, dass auch sich in Deutschland die Meinung stark ändern würde, wenn Deutsche auf diese Art über hunderte von Tagen in China inhaftiert wären. Und ich nehme auch an, dass Deutschland und die EU klarer Stellung beziehen müssen. Der Nachteil, den Deutschland halt hat, ist, dass kanadische Handelsaufkommen China gegenüber wesentlich kleiner ist als die Exporte Deutschlands gegenüber China. Der mögliche Schaden für Deutschland, wirtschaftliche Schaden, wäre wesentlich größer als der für Kanada.
Aber auch für Kanada steht einiges auf dem Spiel. Die Vorgeschichte. Ende 2018 wurden Michael Kovrig und ein weiterer Kanadier namens Michael Spavor in China verhaftet. Vorwurf: Gefährdung der nationalen Sicherheit. Kurz zuvor war in Kanada die Finanzchefin des Technologiekonzerns Huawei unter Hausarrest gestellt worden. Gegen sie läuft ein Auslieferungsverfahren in die USA. Der Vorwurf: Huawei habe Embargo-Bestimmungen verletzt. Die Firma steht ganz oben auf einer schwarzen Liste mit chinesischen Firmen, die nichts mehr an US-Firmen liefern dürfen. Die chinesischen Bauteile gelten als Sicherheitsrisiko. Besonders symbolisch ist, dass die in Kanada festgesetzte Managerin Meng Wanzhou die Tochter des Huawei-Gründers Ren Zhengfei ist. Der sagte gegenüber deutschen Journalisten:
Obwohl Kanada auf Druck der US-Regierung mein Familienmitglied festhält, hasse ich Kanada nicht. Auch haben wir unser Investment dort nicht gestoppt. Wir investieren weiter stark in Kanada. Wir haben dort 200 zusätzliche Wissenschaftler eingestellt. Wir wollen Kanada helfen, sich zu einem neuen Silicon Valley zu entwickeln. Wir unterstützen Kanadas Innovationskraft.
Dieses Treffen von Ren Zhengfei mit deutschen Korrespondenten fand im November 2019 statt. Damals warb Huaweis Gründer um Kanada. Es war die Zeit, als Staats- und Parteichef Xi und Präsident Trump um eine Lösung in ihrem erbitterten Handelsstreit rangen. Dann kam Corona mit all seinen neuen gegenseitigen Beschuldigungen. Vielleicht schlägt die US-Wahl ein neues Kapitel dieser Geschichte auf.
Astrid Freieisen berichtete. In Südafrika ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen stark gesunken. Während die Zahlen in Europa wieder extrem ansteigen, hatte Südafrika seinen Peak im Sommer. Noch vor wenigen Wochen gab es täglich mehr als 10.000 Neuinfektionen. Mittlerweile sind es am Tag weniger als 2.000. Die meisten Lockdown-Beschränkungen des öffentlichen Lebens wurden deshalb gelockert. Doch einige Regeln bleiben bestehen, wie zum Beispiel die Beschränkung der Beerdigungsrituale. Adrian Kriesch hat das Ostkap besucht, eine der ärmsten Regionen des Landes.
Samstagmorgen, 6 Uhr früh, beginnt für Bestatter Sukile Mbelani im Ort Butterworth der Arbeitstag. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter holt er aus seiner kleinen Leichenhalle den Sarg eines Mannes, der bei einem Unfall verstorben ist. Die Leiche wurde in 3 Leichensäcke gewickelt, statt wie früher in einem. Mbelani trägt Mundschutz und Handschuhe. Vorsichtsmaßnahmen in Zeiten von Covid-19. Jeder Tote, sagt der Bestatter, könnte ja auch unerkannt am Virus erkrankt sein.
Natürlich haben wir Angst, aber wir müssen ja unseren Job machen,
sagt Mbelani und springt in den Leichenwagen. Dann geht es mit Vollgas ins Dorf Kafutweni, wo die Beerdigung stattfinden soll. Er ist spät dran, also ruckelt der Wagen mit 100 Stundenkilometern über die Feldwege. Vor Ort wartet bereits die Trauergemeinde vor der Hütte der Schwester des Verstorbenen. Alle tragen Masken. Mbelani öffnet den Kofferraum des Leichenwagens, Abschied nehmen bei laufendem Motor. So schmerzt der Verlust ihres Bruders für Nolusapho Mbalo gleich doppelt, denn hier kann sie nicht Abschied vom Geist ihres Bruders nehmen.
Das fühlt sich nicht richtig an. Wir können ihn nicht so beerdigen, wie wir es gewünscht haben. Viele Freunde wollten kommen, aber sie dürfen nicht, wegen Covid. Normalerweise würde die Zeremonie im Haus beginnen. Der Sarg wird reingebracht, damit wir mit ihm sprechen können, uns verabschieden können. Aber wir mussten es jetzt draußen am Leichenwagen machen.
Christliche Gebete werden hier mit traditionellen Ritualen verbunden. Aber das ist wegen der Pandemie nur noch begrenzt möglich, sagt auch Pastor Nelson Cisani. Normalerweise dauere die Zeremonie den ganzen Tag, jetzt seien nur 3 Stunden erlaubt, bei bestätigten Covid-Fällen nur 30 Minuten. Als einer von 5 Pastoren muss er sich bei seiner Predigt im Haus also kurz fassen.
Wir begrüßen den Körper des jungen Mannes. Wir werden ihn an seinem Familiensitz zur Ruhe legen. Sei mit uns, Vater, in diesen ungewöhnlichen Zeiten. Vieles hat sich wegen der Coronavirus-Pandemie geändert, die die ganze Welt foltert. Sei mit uns, Gott, während wir auf diese Reise gehen.
Der 86-jährige Cisani ist seit Jahren bei jeder Beerdigung im Dorf anwesend.
Die Beerdigungstraditionen sind uns hier sehr wichtig. Es ist eine wichtige Wertschätzung für die Toten. Covid hat uns stark getroffen. Viele Leute in meinem Dorf sind gestorben. Da hinten, hinter dem Hügel, sind 4 Mitglieder einer einzigen Familie an Covid gestorben. Dort auf der anderen Seite dasselbe. In allen Ecken hier gab es Fälle.
Fast 20.000 Menschen sind in Südafrika im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Dabei hatte Südafrika wochenlang einen der strengsten Lockdowns der Welt, inklusive Ausgangssperren, geschlossener Grenzen, Alkohol- und Zigarettenverbot. Mittlerweile wurden die meisten Maßnahmen wieder gelockert, aber die wirtschaftlichen Folgen sind enorm. Mehr als 3 Millionen Menschen haben bereits ihren Job verloren. Auch Bestatter Zukile Mbelani leidet unter der Pandemie. Die zusätzlichen Kosten für Hygienemaßnahmen kann er in seiner armen Heimat nicht einfach an die Kunden weiterreichen. Und viele Zusatzangebote wie Catering und Zeltvermietung werden nicht mehr genutzt. Früher kamen bei Beerdigungen oft über 1.000 Leute, jetzt sind nur noch 100 erlaubt.
Oh yes, yes, it's difficult.
Es ist wirklich schwierig. In unserer Kultur schlachten wir normalerweise Kühe und Schafe. Aber die Covid-Regularien lassen das nicht mehr zu. Nicht mal ein gemeinsames Essen ist mehr erlaubt.
Die Beisetzung des Verstorbenen findet wenige hundert Meter auf einem Feld statt. Nur wenige Gäste dürfen dabei sein. Prediger Nelson Cisani hält seine Bibel in der Hand und spricht ein letztes Gebet. Er hofft, dass die Pandemie bald vorbei ist, damit die Traditionen, die ihm so wichtig sind, am Leben gehalten werden können.
Von den Corona-bedingten geänderten Bestattungsmaßnahmen in Südafrika berichtete Adrian Kriesch. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Henning Hübert mit der Sendung Campus und Karriere. Von Nobel bis Leibniz, wem nützen Wissenschaftspreise, fragt er dann. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.